Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar HEPSolar. Hast du dir schon einmal überlegt, warum auf so vielen Dächern Solaranlagen installiert sind? Ganz einfach, Photovoltaik ist derzeit die wirtschaftlichste Technologie zur Energieerzeugung. Da wäre es doch schön, wenn du die Möglichkeit hättest, genau in diesem Bereich auch investieren zu können. Und genau da kommt unser Werbepartner HEP Global ins Spiel. HEP Solar ist eins der führenden Unternehmen in der Solarbranche mit internationaler Expertise und bietet dir als Privatinvestor die Möglichkeit, in weltweite Solarprojekte zu investieren. Als globales, inhabergeführtes Unternehmen haben sie eigene Tochtergesellschaften in verschiedenen Zielländern und bieten dir damit Zugang zu Märkten, die sonst nur institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Deine Vorteile liegen auf der Hand. Du investierst in den stark wachsenden Markt der Solarenergie, erhältst darüber langfristige und attraktive Renditen und kannst je nach deinem Risikoprofil unterschiedliche Projekte auswählen und damit dein Portfolio diversifizieren. Also profitiere jetzt von dieser Erfahrung und lege direkt los. Gehe dafür einfach auf investor-stories.de/hep-global oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute, man kennt ihn aus dem Podcast-Umfeld. Er ist einer der bekanntesten Aktien-Podcasts, hätte ich jetzt schon fast gesagt, weil er für eine doch durchaus bekannte Brand tätig ist. Und das ist der Noah Leidinger. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass du da bist, denn ich kenne dich tatsächlich mehr oder weniger schon seit dem Anfang meiner Börsenkarriere, als ich damals angefangen habe mit Aktien zu spielen. Da bin ich so einer Facebook-Gruppe damals beigetreten, der Dividendenstrategie. Ah, ja. Und da hast du damals schon Analysen veröffentlicht. Das ist schon eine gute Zeit her, aber bist dem Thema treu geblieben. Insofern freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute sprechen können.
Ja, krass. Meistens erzähle ich immer die Geschichte, dass ich auf irgendeiner Dividendenstrategiegruppe irgendwas gepostet habe und die meisten Leute wissen nichts davon. Schön mal jemanden zu hören, der das auch gelesen hat. Es gab immer so eine treue Leserschaft von ein paar hundert Leuten und dadurch sind dann auch einige andere Projekte entstanden. Dieses Abilitator von Jonathan Neuscheller ist ja auch eigentlich aus dieser Dividendenstrategiegruppe heraus, hat sich daraus entwickelt.
Genau, insofern cool, wie sich da der Kreis schließt, aber vielleicht für diejenigen, die das dann doch nicht auch können und vielleicht erst über die letzten Jahre in das Thema gestoßen sind und vielleicht auch noch nicht alles von dir kennen, magst du mal so ein bisschen erzählen, wer du bist und was aktuell so deine Hauptprojekte sind?
Genau, also du hast ja schon gesagt, ich habe schon vor ein paar Jahren angefangen im Finanzjournalismus, eher so als Freelancer, einfach so Analysen in der Dividendengruppe gepostet. Dann hatte ich mal eine eigene Website mit Analysen, aber das war alles im sehr kleinen, nerdigen Bereich eher. Und dann bin ich vor mittlerweile 3 Jahren, also 2021, zu OMR gekommen. Das ist so eine große Hamburger Medienfirma, kennt vielleicht manche auch durch die Podcast-Formate, OMR-Podcast oder durchs Festival. Und die hatten damals schon so einen Aktien-Podcast gestartet, einen täglichen Börsen-Podcast, 5-mal die Woche, ohne Aktien wird schwer, heißt der. Und den mache ich seitdem. Da gibt es immer 5-mal die Woche 2 Aktienanalysen oder Investorengeschichten und so ein kurzes Marktupdate jeden Tag. Und da ist ein Redaktionsteam dahinter, inklusive mir. Und dann versuchen wir da jeden Tag die spannendsten Geschichten von der Börsenwelt auszugraben. Nebenbei mache ich dann noch bei OMR OMRX. Das ist so eine Beteiligungsgesellschaft. Ist jetzt kein großer Investor oder so, aber wir investieren hin und wieder in Startups mit kleineren Summen. Und pflegen da so ein bisschen den Startup-Kontakt, schauen uns spannende Geschäftsmodelle an, ich spreche viel mit Gründern und das ist so der zweite Aspekt. Und seit letzter Woche gibt es noch einen Podcast, Fund Build Operate heißt der. Da spreche ich mit Startup-Gründern über operative Themen, also zum Beispiel die erste Folge war, wie man gute Mitarbeiter findet. Das sind so die großen Bereiche.
Sehr cool, ja. Das Zeitliche, dadurch, dass die Folge ein bisschen immer zeitverzögert erscheint, wird es dann wahrscheinlich schon ein paar Wochen her sein im Zweifel, aber ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Wer da gerne mal reinhören möchte, dem kann ich das absolut empfehlen. Wirklich große Qualität und da ich ja einmal die Woche einen Podcast produziere, weiß ich auch, was für ein Aufwand dahinter steckt, insbesondere, wenn man das täglich macht. Insofern Hut ab.
Ja, das stimmt schon. Aber wir haben auch man muss sagen, wir haben ein Redaktionsteam dahinter und auch einen Audioproduzenten, der das glücklicherweise schneidet. Das heißt, das muss ich nicht selbst machen. Sonst würde ich das auf jeden Fall nicht schaffen, fünfmal die Woche.
Ja, jetzt springen wir dann aber am besten nochmal ganz an Anfang, weil du hast ja wirklich sehr, sehr früh auch mit dem Thema Aktien angefangen. Und das ist ja auch ganz interessant, wie du da in das Thema reingesprungen bist. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie du auf das Thema aufmerksam geworden bist und dich dem dann genähert hast.
Also ich bin damals tatsächlich über YouTube drauf aufmerksam geworden, habe da so ein paar Fitness-Influencern gefolgt und einige sind dann so in diese Business-Szene abgedriftet. Viele auch eher in unseriöse Richtungen, manche glücklicherweise in seriöse Richtungen und haben dann irgendwie über Aktien erzählt, über Börse. Und das hat mich dann aus irgendeinem Grund mit 12, 13 relativ schnell fasziniert. Und dann habe ich eben auf Social Media angefangen, ganz vielen Leuten in dem Bereich zu folgen. Ich glaube, die prägendste Person war so Aswad Damodaran. Das ist so ein indischer Professor an der NYU Stern. Und der lädt einfach seine ganzen Vorlesungen für die MBA-Studenten, die dort 100.000 Euro im Jahr zahlen, lädt er kostenlos auf YouTube hoch mit allen Materialien. Und das habe ich mir dann damals als 13-Jähriger reingezogen, diese Arbeitsaufgaben gemacht und bin so dann auch relativ schnell ziemlich tief in dieses Analysethema eingetaucht. Und habe mich dann vor allem auch jetzt nicht fasziniert, weil ich da viel Geld verdienen wollte. Ich konnte auch noch nicht so viel Geld anlegen. Das heißt, es hat jetzt Renditeoptimierung bei 100 Euro macht auch nicht so viel Sinn, weil selbst wenn du es verdoppelst, sind es irgendwie nur 100 Euro oder dann 200 Euro insgesamt. Aber mich hat halt interessiert, dass man so Einblicke in die echte Wirtschaft kriegt und irgendwie Sachen verstehen kann und Zahlen sehen kann. Man kann sehen, wie viel Manager verdienen. Und das hat mich dann irgendwie relativ schnell fasziniert und so bin ich dann immer weiter reingerutscht.
Ja, cool, dass du dich dem Thema genähert hast, schon in diesen frühen Jahren, weil gerade der Aswad Damodaran, das ist natürlich, der macht das sehr, sehr gut, aber ist auch keine einfache Kost, ist auf Englisch, kann ich aber auch nur empfehlen, habe das Undergrad-Programm Valuation bei ihm auch mal komplett mit zwei Freunden durchgezogen, kann man sehr, sehr viel mitnehmen und zeigt auch, auf welchem Niveau du dann schon eingestiegen bist und insofern, glaube ich, auch ganz, ganz guter Match, als du dann zu OMR und ohne Aktien wird schwer gekommen bist, dachte ich mir auch so, ja, ist ja eigentlich auch so ein sehr, sehr cooler Job, hätte ich auch schon in dem Alter dann Bock dazu gehabt, da reinzuwechseln, hätte auch ganz gut zu mir gepasst. Wenn wir jetzt schauen, sag ich mal, auch über die Zeit, hast du dann schon immer, sag ich mal, mit so einem Fundamentalgedanken investiert, also dass du dir da irgendwelche Modelle gebaut hast oder was war eigentlich schon deine Strategie am Anfang und wie hat sich das vielleicht dann auch weiterentwickelt?
Also grundsätzlich war die Strategie immer und ist sie bis heute noch, dass erstmal gibt es einen großen Teil, der irgendwie passiv investiert wird in ETFs und das ist sozusagen die solide Anlage auch fürs Alter und einfach langfristig und sagt, okay, das ist jetzt rein rational gesehen, vermutlich für alle, die jetzt zuhören, das Beste trotzdem, so viel man sich auch mit dem Thema beschäftigt und so spannend es auch ist. Deshalb war das immer die Basis. Und nebenbei waren es dann immer so fundamentale Einzelaktienanalysen, die ich gemacht habe. Da hat sich sicherlich sozusagen der Prozess ein bisschen verändert. Ich war früher eben auch durch Aswad Damodaran sehr stark nur irgendwie zahlengetrieben, Modelle bauen, mir irgendwie eine DCF anschauen und dann sagen, okay, ist es jetzt unterbewertet oder überbewertet. Ich glaube, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, wenn man auf alle großen Investoren schaut, dann sind sie schon auch mit ein bisschen mehr Bauchgefühl dabei oder halt mit ein bisschen mehr Hausverstand einfach, dass man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie ein kleines Geschäftsmodell, das sich aber unfassbar gut skalieren lässt, wo es wenig Konkurrenzdruck gibt. Und wenn man das über 20 Jahre macht, dann kommt da einfach so ein Zinseszinseffekt drauf, dass das auf jeden Fall ein großes Business wird. Und das kann man vielleicht gar nicht so gut modellieren anfangs oder es wirkt gar nicht so unterbewertet für eine kleine Firma, aber kann dann trotzdem Sinn machen. Und ich glaube, so ein bisschen diese mehr Hausverstand, wie man in Österreich zumindest immer sagt, reinzubringen und zu sagen, okay, das ist ein attraktives Business langfristig, das kann über 20, 30 Jahre einfach solide weiterwachsen und ist jetzt nicht allzu teuer bewertet, da muss ich da auch keine große Finanzanalyse mehr rundherum machen, sondern dann macht es einfach so oder so Sinn und ich glaube, das habe ich nochmal ein bisschen mehr dazugelernt zu dem Zahlengetriebenen, dass man auch nochmal ein bisschen mehr mit so einem Grundverständnis draufschaut und mehr aus Business-Sicht und weniger jetzt aus reinen Zahlen.
Ja, sehr, sehr cool. Ist in der Tat so, wie ich das auch mache und versuche, diese Compounder, diese Multibagger am Ende ausfindig zu machen. Wenn man sich jetzt das auf Gesamtportfolioebene so Pi mal Daumen ansieht, wie viel ist dann so ungefähr im ETF-Anteil und wie viel quasi im Einzelaktienanteil und gegebenenfalls anderen Assetklassen?
Ich track das tatsächlich nicht so viel. Ich würde sagen, es ist so ungefähr 70-30 Einzelaktien, dann noch ganz kleiner Teil Ethereum und Bitcoin, aber das ist eher so, meine Logik ist da immer eher, wenn ich nicht das jetzt machen würde und das wird ultimativ durch die Decke gehen, dann würde ich mich immer ärgern und sagen, okay, wieso hast du nicht einfach mal ein bisschen Geld reingesteckt, einfach um zu partizipieren? Und deshalb habe ich das sozusagen als kleine Casino-Wette nebenbei laufen, so einen kleinen Kryptoanteil. Genau, und dann sind so 30% ungefähr Einzelaktien und der Rest sind vor allem ETFs.
Die dann weltweit breit gestreut oder setzt du da auf gewisse Themen oder versuchst du da eine gewisse Marktallokation herzustellen?
Nee, die sind breit gestreut. Manchmal so kleine Sachen, wie dass man jetzt irgendwie sagt, okay, Small Caps sind unterbewertet und da würde ich langfristig drauf wetten. Oder als jetzt irgendwie der Tech-Hype ganz groß war 2021, da bin ich dann ein bisschen mehr in Finanztitel, also in spezialisierte Finanz-ETFs und Value-ETFs reingegangen, weil ich dachte, okay, wenn die Zinsen sozusagen steigen, dann wird es vor allem diese Tech-Titel treffen, Finanztitel werden profitieren. Genau, das ist auch damals relativ gut aufgegangen, aber so mache ich das manchmal, ein bisschen Makro-Überlegungen reinzubringen, aber auch nicht zu viel und der größte Teil sind wirklich einfach ein laufender Sparplan auf MSCI World.
Oh. Die 30% Einzelaktien, sind die dann sehr konzentriert oder bist du da auch relativ weit gefächert sozusagen? Weil dadurch, dass du ja schon eine gute Grundallokation hast, könnte man da ja auch durchaus mehr Risiko wagen.
Ja, die sind schon nicht ganz so breit gestreut und auch einzelne Positionen dann mal größer. Und da bin ich auch so, dass ich sozusagen auch Dinge einfach länger beobachte und dann halt immer wieder, wenn ich sage, okay, da habe ich jetzt mal wieder Geld über durch irgendeinen Sondereffekt, dann stecke ich das mal wieder in eine Einzelaktie vielleicht nur, die ich dann spannend finde. Also da ist es schon nicht so diversifiziert. Das macht dann auch im Zweifel nicht so viel Sinn. Also wenn man dann sagt, man will mit Einzelaktien vielleicht echt nochmal probieren, den Markt zu schlagen, auch wenn das da sehr viel Hybris drin steckt, dann macht es schon Sinn, nicht so breit zu diversifizieren, sondern sich auf einige Titel zu fokussieren, damit dann deren Überrendite auch wirklich durchschlägt. Genau.
Ja, finde ich fast überraschend, ehrlicherweise, dass der ETF-Anteil so groß ist. Hätte ich den Einzelaktienanteil eher größer bei dir tatsächlich erwartet.
Ich muss sagen, dass ich aber sozusagen meine privaten Finanzen, da ich auch noch relativ jung bin und sozusagen die Grundbasis noch nicht so riesig ist, da stecke ich tatsächlich nicht so viel Optimierungszeit rein, sondern mir geht es eher darum, für mich selbst viel Wissen anzusammeln. Deshalb schaue ich mir auch viele verschiedene Aktien an, versuche viel zu analysieren, Märkte zu verstehen. Und das ist eher ein langfristiges Investment in mein Wissen sozusagen, dass ich, wenn es dann irgendwann um größere Summen geht, ob das jetzt eigenes Geld ist oder man bei einem Investor arbeitet oder andere Strukturen hat, eine eigene Firma hat und da irgendwie Firmen aufkauft, dass ich dann sozusagen einen breiten Wissensschatz habe. Und ich glaube, jetzt in der frühen Basis, wo es irgendwie um kleinere Summen geht, die man investiert, auf Lebenszeit gerechnet, da jetzt so viel Zeit in eine Portfoliooptimierung reinzustecken, macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn. Und deshalb bin ich da eher so, dass ich sage, okay, ich will sozusagen mich in dem Investmentbereich weiterbilden, da viele Dinge verstehen. Aber ob ich da jetzt irgendwie 30-40% irgendwo gewichtet bin, das ist für mich eher irrelevant.
Das stimmt. Und, am Ende ist ja auch, sag ich mal, gerade in jungen Jahren das Gehalt der deutlich höhere Hebel, wenn man da sich erstmal, sag ich mal, ein Vermögen aufbaut, dass man überhaupt erstmal investieren kann. Das macht dann ja, sag ich mal, mehr aus, als wenn man jetzt 100 Euro verdoppelt, wie du eben schon gesagt hast. Das spürt man dann doch weniger am Ende. Zu einer guten Anlagestrategie gehört natürlich auch ein gutes Depot bzw. Broker, mit dem man weltweit in Aktien und ETFs investieren kann, so wie das Noah macht. Und da kommt unser heutiger Werbepartner Freedom24 ins Spiel. Als europäische Tochtergesellschaft der Freedom Finance Holding Corporation, die im Übrigen auch an der Nasdaq gelistet ist, bietet Freedom24 eine breite Palette an Brokerage-Leistungen für internationale Kunden an. Doch nicht nur das. Viele Investoren halten größere Geldbeträge bereit, um sie in den kommenden Wochen oder Monaten zu investieren. Und während sie auf den richtigen Zeitpunkt warten, bleibt das Geld oft ungenutzt auf dem Girokonto liegen. Unterm Strich heißt das, es bringt keinerlei Rendite und liegt nur rum. Und genau da kommt unser Werbepartner Freedom24 ins Spiel. Denn dort erhältst du aktuell lukrative Zinssätze auf dein Kapital. Auf dem Tagesgeldkonto in Euro erhältst du beispielsweise derzeit 3,88% Zinsen und wenn dein Geld in US-Dollar angelegt wird, dann sogar 5,31%. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Die Verzinsung beginnt bereits ab einem Mindestanlagebetrag von 150 Euro bzw. US-Dollar. Auszahlungen sind jederzeit möglich, es erfolgt eine tägliche Zinsgutschrift und das Beste daran, es gibt kein maximales Anlagevolumen. Außer dem Tagesgeldkonto gibt es bei Freedom24 auch ein Festgeldkonto, was dir bis zu 8,76% per annum in US-Dollar und bis zu 6,34% in Euro bringen kann. Wenn du direkt losgehst, dann gehe jetzt auf investor-stories.de/freedom24. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Wenn wir jetzt schauen, du guckst ja, sag ich mal, allein schon jobtechnisch sehr viele Aktien an. Wenn man guckt, was es am Ende in dein Portfolio schafft, wie entdeckst du die Titel und wie gehst du da sozusagen deine Checkliste, deine Analyse dran ab?
Also ich glaube, was ich grundsätzlich versuche dann bei den Titeln, die es bei mir ins Portfolio schaffen, die meisten sind dann schon eher die kleineren Titel, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, okay, jeder Investmentbanker und jeder professionelle Analyst schaut sich die Firma an und die ist wahrscheinlich relativ fair bepreist, außer wenn da jetzt ein großer Hype ist. Wiederum, wenn aber ein Hype ist, würde ich jetzt auch keine Aktie shorten, weil Momentum ist ein sehr starker Treiber an der Börse. Das heißt, gegen Momentum zu wetten, ist immer sehr gefährlich. Ich glaube, das haben in den letzten Jahren auch viele mit Aktien wie Tesla oder Nvidia gelernt, dass selbst wenn die Bewertung vielleicht viel zu hoch scheint, die immer noch 10-mal stärker steigen kann. Aber genau, also ich dann eher die kleinen Titel, wo ich denke, okay, da kann es vielleicht wirklich sein, dass ich was gesehen habe, was jetzt der breite Markt nicht so sieht oder was vielleicht auch noch zu klein ist für einen institutionellen Investor, dass er da groß reingehen kann. Und dann vor allem so Aktien, wo ich das Gefühl habe, okay, die können über 10, 20 Jahre einfach sehr gut immer weiter wachsen mit einem schönen Zinseszinseffekt und sind von der Bewertung her dann vergleichsweise günstig. Ich glaube, eins meiner Lieblingsinvestments aktuell und auch schon länger ist Dino Polska. Das ist so eine polnische Supermarktkette, die in den ganzen Dörfern so kleine Supermärkte baut, weil dort sterben die Tante-Emma-Läden aus und für die großen Supermärkte lohnt sich nicht, dahin zu gehen, weil einfach ihre Flächen zu groß sind und sie das gar nicht abdecken können in diesen kleinen Regionen. Und das ist ein Modell, das schon seit Jahren mit 30% jedes Jahr wächst und im Grunde eigentlich immer weiter wachsen kann. Und das ist ein Modell, das ich attraktiv finde und wo ich das Gefühl habe, okay, das können jetzt große institutionelle Investoren noch gar nicht so gesehen haben.
Ja, sehr, sehr, sehr cooles Unternehmen. Das verbinde ich auch witzigerweise so ein bisschen mit dir. Ich glaube, du hast das in Deutschland auch sehr bekannt gemacht, grundsätzlich, dieses Unternehmen. Wie siehst du denn da direkt mal nachgefragt, wenn die in Dörfer gehen, wo diese Tante-Emma-Läden aussterben, ist da nicht auch so ein gewisses Risiko, dass die Dörfer irgendwann aussterben und sage ich mal, mehr in die Großstädte ziehen und es sich dann nicht mehr so lohnt? Oder wie ist da deine Einschätzung zu?
Ah, das sieht man statistisch gesehen in Polen eigentlich nicht, dass das passiert. Das heißt, und es ist immer noch so ein großer Anteil, der in Dörfern lebt und die auch nicht alle in die Städte wegziehen. Von daher ist die Basis da eigentlich relativ stabil und es gibt noch so eine große Anzahl an Dörfern, die sie noch nicht erschlossen haben, dass da sozusagen noch genug Expansionspotenzial gibt. Und der Urbanisierungstrend ist da gar nicht so wahnsinnig stark jetzt, der da dagegen läuft.
Sehr cool. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ein interessanter Wert auf jeden Fall, der in der Tat zumindest institutionell bislang weniger gecovert ist. Jetzt hast du ja eben schon erzählt, du machst auch so ein bisschen VC-Investments für OMR über OMRX. Ist ja auch ein cooles Vehikel und sag ich mal da die Verantwortung oder Co-Verantwortung mitzubekommen dafür. Was sind so Cases, vielleicht mal so ein bisschen gefragt, was ihr euch gerne anschaut? Ist es viel, wo ihr als OMR, sag ich mal, auch mit Publicity helfen kann, um da, sag ich mal, Aufmerksamkeit für zu ziehen? Oder was ist da für euch so portfoliotechnisch spannend?
Genau, es sind so Bereiche, wo wir das Gefühl haben, dass wir es mit OMR gut verstehen und auch supporten können. Und im Grunde gibt es so zwei große Cluster bei uns. Das sind einmal D2C-Brands, also sowas wie Coro sind wir investiert oder Holy Energy, so eine Energy-Drink-Marke. Und das sind einfach Bereiche, die erstens durch Social-Media-Marketing, durch Influencer-Marketing sehr stark wachsen und davon profitieren. Und das verstehen wir einfach mit OMR grundsätzlich sehr gut als Modell. Und da können wir auch hin und wieder einfach gute Tipps geben, im Netzwerk helfen und haben halt viele Insights. Deshalb macht das für uns Sinn. Und der zweite Bereich ist eigentlich so klassische B2B-Software. Und das auch wieder, weil das halt eigentlich unsere Kunden sind, die bei uns werben, die bei uns Werbung buchen, sind auch oft so B2B-Software-Anbieter. Und da haben wir einfach auch ein gutes Verständnis für und können mit OMR, mit unseren Medieninhalten, mit dem Festival gut unterstützen. Und das sind so die zwei großen Bereiche. Und dann gibt es noch das ein oder andere Finanzinvestment, das wir haben. Das spannendste aktuell oder ein spannendes ist zum Beispiel Narrow, heißen die. Und die wollen gerade so ein bisschen ETFs demokratisieren. Und zwar haben ja grundsätzlich Broker das Problem, dass sie, sozusagen Broker will eigentlich immer, dass du handelst. Also glücklicherweise werben jetzt zum Beispiel Trade Republic oder Scalable damit, dass man auch Sparpläne bespart. Es ist aber für sie gar nicht das Attraktivste. Das Attraktivste wäre, wenn man die ganze Zeit handeln würde. Und wer eigentlich davon profitiert, dass man seine ETFs langfristig hält, das sind die ETF-Anbieter wie BlackRock, weil die kriegen die Managementgebühr. Und die Idee von Narrow ist jetzt eine Infrastruktur zu bieten, wo dann zum Beispiel ein Trade Republic oder ein Scalable sagen kann, okay, wir wollen unseren eigenen MSCI World ETF auflegen, dann kriegen wir die Managementgebühr. Ist nicht teurer, ist im Grunde genau dasselbe. Aber wir kriegen die halt, sind damit incentiviert und nicht mehr BlackRock, nicht mehr eine dritte Firma. Und das ist so ein Use Case zum Beispiel von denen und eine Firma, an der wir uns beteiligt haben, weil wir halt auch den Markt gut verstehen und gerade jetzt, wo Payment for Order Flow wegbricht, ist das eigentlich ganz, ganz interessanter Case.
In der Tat, das kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Dann ist das ja so ein bisschen White Label für Broker eigentlich, so ETF-White Label-Geschäft für Broker.
Genau, es gibt noch andere Anwendungsfälle sozusagen, nicht nur für Broker, aber es ist im Grunde so eine einfache Vorinfrastruktur, wie man das dann easy aufsetzen kann. Und sonst müsste man ja selbst die ganzen Lizenzen beantragen und so weiter und das kann man sich dadurch ein bisschen sparen.
Schaffen die es dann, sage ich mal, auch gebührentechnisch mit BlackRock und so weiter Schritt zu halten? Weil das ist ja, sage ich mal, deren großer Skalenvorteil, dass die da wirklich Milliarden in den Fonds teilweise haben. Da verteilen sich natürlich die Gebühren ein bisschen besser.
Genau, also grundsätzlich muss man sagen, dass ein ETF schon ab einem relativ kleinen Volumen eigentlich funktioniert, weil es nicht so aufwendig ist. Das heißt, man braucht jetzt gar keine Milliarde, um da irgendwie mit so einer kleinen Managementgebühr leben zu können, weil die Infrastruktur schon sehr gesettelt ist. Da gibt es viele Anbieter, dass es nicht so teuer wird, das zu verwalten. Genau, sie sind jetzt relativ neu gestartet, sozusagen die ersten Produkte stehen noch aus. Aber das Ziel ist auf jeden Fall, dass man da relativ schnell auf diese Gebührenstruktur kommt und das sieht auch realistisch aus.
Oh, spannend. Werde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Auch alles aus privaten Gründen. Immer interessiert natürlich in der Branche, was da abgeht. Macht man natürlich beim Investieren auch immer mal wieder Fehler und daraus kann man auch immer viel lernen und deswegen würde ich mich gerne interessieren, was denn dein größter Fehler war und was du vielleicht so daraus mitgenommen hast.
Also ich glaube, mein größter Fehler war jetzt vom Investment und von der Investmentlogik her, war mein erstes Investment eigentlich, mein erstes Einzelaktieninvestment. Mein erstes Investment war tatsächlich ganz langweilig in MSCI World, aber meine erste Einzelaktie war Bayer, damals nach der Monsanto-Übernahme. Und ich bin da auch mit dem klassischen Value-Ansatz von Aswath Damodaran rangegangen, habe mir das ausgerechnet und habe gesagt, okay, die Aktie ist völlig unterbewertet, die Übernahme ist jetzt nicht viel zu teuer, das scheint alles Sinn zu machen, das sind alles sehr stabile Businesses. Was ich aber nicht eingerechnet habe, ist, dass die Firma doch mit sehr vielen Schulden überladen wurde und dass die ganzen Rechtsstreits sich einfach viel, viel länger ziehen. Und da habe ich eigentlich gelernt, dass gerade wenn so große Rechtsstreitthemen, die wirklich in Milliardenbereich gehen, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil man es einfach als Investor im Grunde nicht abschätzen kann. Das ist im Grunde eine Wette und diese Wette muss man entweder einberechnen oder man entscheidet, gerade wenn man ein sehr langfristiges Portfolio hat, dass man sich darauf vielleicht gar nicht einlässt. Und der andere Bereich, den ich noch dazu gelernt habe, ist, dass halt diese Medizinumsätze, wenn Patente auslaufen, alles andere als stabil sind und dass man da schon ganz genau im Blick haben muss, dass die Firmen genug investieren und viel investieren in neue Produkte, weil sonst irgendwann die Pipeline ausläuft. Und das Problem hat Bayer ja auch, dass ihnen irgendwie die neuen Medikamentanwärter fehlen. Und das war so ein Fehler, aus dem ich relativ viel gelernt habe, auch wenn es da um wirklich keine Summen geht. Ich glaube, ich habe da irgendwie 500 Euro oder so investiert.
Aber das ist, sag ich mal, eine Lehre, die ich in der Tat auch ziehen musste bei Bayer. Gerade auch so dieses Beurteilen von der Pipeline, weil selbst wenn da was drin ist, hat man ja immer auch das Risiko, dass, sag ich mal, nicht alles am Ende durchkommt oder auch nicht alles in dem Maße zu finanziellem Erfolg führt, wie es vielleicht bestehende Produkte, die aktuell zumindest noch Patent haben, dass man die dann auch ohne weiteres so ersetzen kann.
Und ich glaube, eine Sache, die ich jetzt auch in den letzten Jahren noch gelernt habe, wo ich tatsächlich, also das war, bevor ich zum Podcast gekommen bin, war ich da ohnehin sehr weit weg von irgendwelchen Tech-Investments, weil ich das immer zu teuer fand und ich ja sehr stark value-basiert war. Ich dann aber auch gesehen habe, okay, es kann jetzt auch aus der Startup-Logik heraus schon Sinn machen, ja auch in junge, stark wachsende Firmen zu einer höheren Bewertung zu investieren. Aber was ich da falsch gemacht habe in ein, zwei Fällen, ist, dass man zum Beispiel 2021 hat man bei E-Commerce-Firmen immer in so einem Dreier-Umsatz-Multiple gedacht. Das hat eigentlich alle E-Commerce-Firmen waren so ungefähr mit dem Dreifachen vom Umsatz bewertet. Und wenn eine unter dem Dreifachen war, dann war das erstmal eher günstig. Und wenn eine über dem Dreifachen war, war es eher teuer. Und wenn man sich jetzt alle E-Commerce-Firmen anguckt, dann werden die wahrscheinlich nie mehr auf dem Umsatz-Multiple von 3 hochkommen. Und da muss man sehr aufpassen, wenn man jetzt nicht ein ganzes DCF-Modell macht, sondern eher so Multiples bewertet, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis, dass man nicht nur in der Hype-Phase Firmen untereinander vergleicht, weil dann kann eine Firma günstig wirken, aber nur weil der Hype sie auch mit hochhebt und sie dann vergleichsweise nicht so stark gehypt ist. Wenn der Hype aber abebbt, dann sind die alle viel zu teuer. Und das war was ich in der Phase gelernt habe.
Die Frage ist ja bei sowas auch immer, gibt es einen Grund, warum bei den einen vielleicht dann auch die Bewertung niedriger ist, was natürlich auch durchaus seinen Grund haben kann. Jetzt hast du die Marktphase, sag ich mal, auch schon ein bisschen angesprochen. Da würde mich natürlich nochmal interessieren, wie du denn generell das Thema Tech-Investments, jetzt sind ja gerade, sag ich mal, schon wieder im AI-Hype und Chips und so weiter, die Bewertungen gut nach oben geschossen. Ist das was, wo man reinwachsen kann mittelfristig, oder versuchst du dir da überhaupt was zu nähern, oder sagst du, da tummel ich mich lieber bei polnischen Supermarktketten und überlasse dieses Feld anderen?
Also ich glaube, es kommt sehr stark an bei so Digitalfirmen, zum Beispiel Facebook, habe ich auch gemacht vor 2 Jahren, als sie so sehr, sehr tief waren, sehr tief bewertet waren, und da ist ja einfach ein stabiles Business und die Bewertung wie bei einer klassischen Firma, die jetzt nichts mit Tech zu tun hat. Und dann gucke ich mir auch Tech-Firmen natürlich an. Jetzt bei dem Halbleiter-Thema ist es, glaube ich, ein bisschen anders als sowas wie Tesla, weil wenn man sich jetzt das KGV von Nvidia anschaut, ich glaube, das erwartete KGV liegt sozusagen nur bei um die 40 oder so. Also es ist jetzt nicht so absurd, wie es bei Tesla mal war. Und wenn der Hype so weitergeht und Nvidia weiterhin in der Form Marktführer bleibt und diese Margen durchsetzen kann, dann kann es schon sein, dass sie da reinwachsen. Aber ich glaube, das ist sozusagen einer von 10 Cases, wo es so gut läuft. Dann gibt es vielleicht einen Case, wo es noch besser läuft. Und es gibt aber 8 Cases, wo es vielleicht deutlich schlechter läuft. Und dann ist, glaube ich, Upside und Downside einfach für mich in einem Verhältnis, wo ich sagen würde, okay, da ist so viel Hoffnung eingepreist, das kann gut gehen. Es gibt auch viele Fälle, wo das schlecht geht. Und deshalb halte ich mich dann von solchen Sachen eher fern, auch wenn man damit vielleicht mal eine gewisse Rendite liegen lässt. Aber man muss sich auch immer fragen, gerade bei sowas wie Nvidia, ist halt auch die Gesamtbewertung schon so riesig, dass jetzt eine Verzehnfachung ist im Grunde jetzt auf kurze Zeit fast unmöglich, weil dann wäre Nvidia 10-mal mehr wert als der komplette deutsche Aktienmarkt.
In der Tat, also gerade in Nvidia hätte ich jetzt auch noch das Problem gesehen, dass man die Chips ja, sag ich mal, kauft. Das ist ja am Ende ein Asset-Hardware-Geschäft, auch wenn die jetzt, sag ich mal, die Produktion nicht selber machen. Die Frage ist ja auch in der Zukunft, selbst wenn das Thema AI groß wird, hat man irgendwann, sag ich mal, die Datencenter alle gebaut, um diese Berechnungen zu machen, und schaffen die es halt weiterhin, dann Chips in gleichem Maße zu verkaufen? Oder ist der Markt halt irgendwann gesättigt und die müssen nur nach und nach immer mal wieder ein paar Chips austauschen, aber längst nicht mehr in diesem Volumen, zu dem gerade vielleicht Chips eingekauft werden?
Genau, und ich glaube, was auch oft übersehen wird bei solchen Themen, sind so generell technologische Disruptionen. Also was ist zum Beispiel, wenn Quantencomputer jetzt doch in 4-5 Jahren kommen und man sagt, okay, eigentlich diese hochkomplexen KI-Modelle rechnen wir einfach nur mit Quantencomputern. Und ich glaube, das wird auch oft vergessen, dass es ja auch noch so technologische Umbrüche geben kann, wo dann mal eine ganze Technologiegattung einfach an Wert verliert. Und ich glaube, das wird auch oft übersehen. Bei Nvidia sicherlich noch attraktiv neben den Chips, was, glaube ich, viele nicht sehen, ist diese Cupra-Software. Also, dass viele KI-Modelle einfach auf der Softwarebasis von Nvidia entwickelt werden. Viele KI-Entwickler arbeiten damit. Und deshalb ist sozusagen nicht nur die Hardware differenziert, sondern da ist ein gewisser starker Burggraben eigentlich durch eine Softwarekomponente. Aber nichtsdestotrotz gibt es viele Risiken, wie eben dieses Monopol doch angefechtet werden kann.
Ja, das Interessante ist ja auch gerade bei diesem Magnificent Seven, du hattest jetzt ja auch eben Facebook schon angesprochen, die zwischenzeitlich dort doch sehr abgestraft waren und dadurch bewertungstechnisch günstig. Die meisten von denen, mit Ausnahme vielleicht Apple und Amazon, sind ja auch vergleichsweise günstig bewertet, insbesondere wenn man sich jetzt Facebook oder halt auch Google anschaut, die ja auch nur so ein 20er KGV haben. Wenn man jetzt, sage ich mal, die These hat, dass die Suche von Google nicht komplett wegbricht auf einmal, dann ist das ja durchaus für ein wachsendes Modell mit den Margen immer noch eine attraktive Bewertung. Also so richtig krass overpriced sind da die Top-Werte gar nicht mal so extrem.
Ja, ich glaube, was man da halt immer bedenken muss oder sich fragen muss, mit welcher Renditeerwartung rechnet man? Also ich glaube, wenn man jetzt sagt, man will vielleicht ein bisschen über Markt, dann klar. Wenn man jetzt sagt, man will eigentlich deutlich über Marktrendite erzielen, ist halt die Frage, auf der Basis, wo diese Tech-Firmen jetzt schon sind, wie stark kann man da relativ gesehen einfach wachsen? Ich glaube, das ist ja auch eine Frage, die sich einfach in Apple gerade sehr stark stellt, dass einfach das Umsatz- oder Gewinnvolumen, das sie brauchen würden, um irgendwie nochmal deutlich beim Börsenwert zuzulegen, wäre so massiv, dass es ganz wenige Geschäftsbereiche gibt, die das wirklich liefern können. Und wir hatten im Podcast mal den Vergleich, ich glaube irgendwie, selbst wenn Apple jetzt, da gab es dieses Bankengeschäft und das Kreditkartenthema und ob das für Apple die große Zukunftsvision wird, und irgendwie, wenn Apple so groß wird wie die größte Bank der Welt, also JP Morgan, dann sind das irgendwie 25% Rendite, und dann ist aber dieser Business Case gigantisch aufgegangen, mehr als sich jeder gedacht hätte, und es sind trotzdem nur 25% Börsenwert, die dazukommen, und ich glaube, das ist halt bei diesen ganz großen Tech-Firmen einfach die Frage, wie stark kann man da langfristig noch relativ wachsen, jetzt auch auf nicht nur 1, 2, 3 Jahre gesehen, sondern eher auf 10, 20 Jahre gesehen.
In der Tat. Das führt ja auch so ein bisschen zu der Zukunft und den Renditeanforderungen. Was meinst du, wenn man so an das Thema aktiv Aktien und so weiter rangeht, ist man dann, was wäre da so eine Hürde, die du dir setzt für deine Einzelaktien? Was ist da so eine Zielrendite, auf die du gerne hinrechnest sozusagen?
Das habe ich tatsächlich nicht. Und das ist auch so ein bisschen, wie ich es vorher gesagt habe, dass ich das nicht zu stark optimiere, sozusagen meine eigenen Anlagethemen. Und ich glaube, man sollte da wirklich vorsichtig sein, inwiefern man sagt, okay, wirklich, die Börse ist jetzt das, wo ich konkret Geld verdienen will. Und die Börse ist einfach ein guter Learning Ground, wo ich mir viel über Investments anlernen kann, Praxiserfahrung sammeln kann und das dann vielleicht in anderen Bereichen nochmal anwende. Und dann zum Beispiel kann es ja attraktiv sein, dass man sagt, man ist jetzt nicht an der Börse, sondern im privaten Bereich und kauft da irgendwie Firmen. Und da, das wissen viele nicht, aber zum Beispiel so klassische Mittelstandsbetriebe, die keine Nachfolger haben und die verkauft werden, da zahlt man nicht 20 Mal Gewinn, sondern da zahlt man dann vielleicht 4 oder 5 Mal EBIT. Und wenn man sich sozusagen mit Investments auskennt und dann ein bisschen mehr Polster hat, auch ein bisschen operative Erfahrung in Firmen gesammelt hat, ein bisschen gearbeitet hat, dann kann man auch mal so eine Firma übernehmen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt mal einen wirklichen Betrieb, optimiere den mit dem, was ich jetzt jahrelang an der Börse gelernt habe, und dann kann man da Renditen erzielen, die deutlich, deutlich höher sind als das, was man an der Börse jetzt halbwegs sicher kriegen würde. Deshalb sehe ich die Börse echt eher so als bisschen Learning Ground dafür, um dann mal andere Projekte zu machen. Und ich glaube, bei so anderen Projekten, wenn man dann in den Private Equity Bereich oder so geht, dann sind da schon Renditen von 20% im Jahr möglich. Das ist an der Börse mit einem halbwegs sicheren Portfolio langfristig sehr schwierig.
In der Tat, ist ja auch so ein bisschen das Spektrum, in dem ich mich auch beruflich bewege, deswegen sehr, sehr spannend. aber Ziele ist schon ein gutes Stichwort. Das wäre also ein Case für die Zukunft für dich. Möchtest du da reingehen oder was wären so insgesamt so langfristige Ziele? Eigenen Fonds hast du ja auch schon irgendwie vielleicht angesprochen oder andere Geschichten.
Also ich glaube, eigenen Fonds, das wird es eher nicht bei mir. Ich finde immer dieses, also vielleicht, wenn man mal älter ist nochmal, aber jetzt gerade, wenn man jung ist und irgendwie auch viel mit Unternehmern und Gründern spricht, dann ist jetzt nur investieren nicht langweilig sozusagen, ist auch interessant, aber ist so ein bisschen unambitioniert und man hat das Gefühl, okay, alle arbeiten so richtig und man selbst ist nur da und bewertet die Dinge irgendwie. Und ich glaube, deshalb wäre es für mich schon spannender, irgendwann operativ was zu machen. Das kann entweder sein, dass man mal ein eigenes Startup gründet oder eben der Case, den ich auch spannend finde, eher in diesen Private Equity Bereich zu gehen, aber dann jetzt nicht in den großen Fonds zu gehen, wo man wieder Konzernstrukturen hat, sondern eher versuchen, eigene Dinge umzusetzen. Und da gibt es ja von bis Systeme, wie man das machen kann. Also es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man hat sich jetzt was zur Seite gelegt und kauft einfach mit eigenem Kapital und Fremdkapital eine kleinere Firma. Es gibt aber zum Beispiel auch Konstrukte, wo man sagt, man hat irgendwie eine spannende Firma gefunden, die man übernehmen will, und dann geht man zu Private Equity Investoren und sagt, ich habe hier die und die Firma, wenn ihr da mit investieren wollt, das und das sind die Terms dafür, und dann ist man sozusagen, man nennt das Independent Sponsor und kann dann selbst in gewisser Weise als Fonds agieren und dann aber operativ die Dinge umsetzen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Konstrukte, die man da machen kann, und das finde ich ganz, ganz spannend, ja.
Ah, sehr, 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 sehr cool. Das ist tatsächlich auch was mich sehr interessiert und wo ich auch durchaus meine Zukunft sehe. Insofern viele Gemeinsamkeiten finde ich sehr, sehr cool. Wir hatten jetzt eben schon den größten Fehler. Dazu gehört natürlich aber auch noch auf der anderen Seite der größte Erfolg. Was würdest du so als deinen größten Erfolg persönlich sehen bislang?
Boah, ich glaube, es gibt so viele kleinere Themen, sicherlich jetzt abseits von Investment, das Buch letztes Jahr, das lief sicherlich sehr gut. Das habe ich mit Flo Adomeit, der auch schon mal hier im Podcast war, gemeinsam geschrieben. Und da waren wir sehr happy auch mit der Resonanz, wie es angekommen ist. Und das war irgendwie so ein schönes abgeschlossenes Projekt, wo man ein paar Monate schreibt, dann ein paar Monate vorbereitet und dann so sehen konnte, okay, das hat jetzt irgendwie gut funktioniert. Und investmenttechnisch gibt es sicherlich das ein oder andere Investment, das ganz gut gelaufen ist, aber jetzt noch nichts, wo ich sagen würde, okay, das war jetzt, ich habe jetzt das nächste Google gefunden im Startup-Bereich oder so. Da gibt es noch nichts, wo ich sage, das ist jetzt so überragend.
Ja, das Buch ist ja auf jeden Fall schon mal Sache. Spiegel-Bestseller sich zu nennen, ist einfach nett.
Das stimmt.
Und deswegen verlinke ich natürlich auch das Buch in den Shownotes. Ich finde es selber sehr, sehr gut. Also könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ja, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Vielleicht in der Zukunft, wenn du dann deine eigenen Unternehmen gegründet hast, können wir dann nochmal eine Follow-up-Folge machen. Sehr, sehr coole Story auf jeden Fall, die sich so ein bisschen auch irgendwie an der Geschichte der deutschen Finanzszene oder der jungen Aktionärszene so ein bisschen entlang bewegt, von den Early Adoptern sozusagen bis hin jetzt, wo es dann über die Corona-Krise zum Massenphänomen schon fast geworden ist, und bis natürlich mit Trade Republic ohne Aktienbeschwerden an der vorderen Front dabei. Insofern vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast, und das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde auch sehr cool, was du hier machst, wie du sozusagen die Szene prägst und mitentwickelst. Ja, und bin gespannt, ob wir uns dann vielleicht in ein paar Jahren nochmal beide in operative Verantwortung dann bei irgendeiner Private Equity Firma oder so sehen. Ich bin gespannt.
Sehr cool. Ciao, ciao.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.